Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Dass Journalisten ermordet werden, weil sie ihre Arbeit machen. Seit 2 Jahren kennen wir das nicht nur aus Ländern wie Kolumbien oder Mexiko, sondern auch aus der EU, aus der Slowakei. Was sich dort nach dem Mord an Jan Kuciak verändert hat, das besprechen wir gleich. Außerdem blicken wir nach Portugal. Die Nationalairline TAP wurde mit einem Flugverbot in Venezuela belegt, was in Portugal für Empörung sorgt. Und auch heute geht es bei uns um Luxemburgs Ambitionen im All. Weil dem Großherzogtum die Weltraumspezialisten fehlen, werden sie jetzt im eigenen Land ausgebildet. Heute vor genau 2 Jahren wurden der slowakische Investigativjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuznirova erschossen. In der eigenen Wohnung. Eine Hinrichtung nach Art der Mafia. Auch deshalb war vielen schon direkt nach der Tat klar, dass die Ermordung mit Kuciaks Recherchen zu tun hatte. Der junge Journalist hat über die Verbindung der italienischen Mafia in Regierungskreise berichtet und über ein Korruptionsnetzwerk des Geschäftsmanns Marian Kočner. Die Enthüllung, der Mord, das alles hat die slowakische Gesellschaft erschüttert. Der Premier ist zurückgetreten, eine weithin unbekannte Juristin wurde Staatspräsidentin und monatelang sind die Slowaken für eine saubere Republik auf die Straße gegangen. Peter Lange ist unser Slowakei-Korrespondent. Herr Lange, wird es auch heute, 2 Jahre nach der Ermordung, wieder Proteste geben?
Ja, auch dieser Jahrestag ist wieder Anlass für Demonstrationen in mehreren Dutzend Städten. Die Initiative für eine anständige Slowakei hat dazu aufgerufen, sie will einen politischen Wandel, sie will eine funktionierende Justiz nach rechtsstaatlichen Normen, weg von Korruption, weg von Klientelismus und sie verlangt die Aufklärung dieser ganzen jahrzehntelangen Skandalgeschichten rund um die Privatisierung damals und sie will einen politischen Neuanfang.
Wie nachhaltig hat die Ermordung von Kuciak die Gesellschaft in der Slowakei verändert?
Also das war schon ein Wendepunkt in der Geschichte der unabhängigen, demokratischen Slowakei. Das meiste haben ja die Leute gewusst, dass in diesem Staat nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Eben Korruption und Vetternwirtschaft, kein Verlass auf Polizei und Justiz. Aber nach diesem Mord haben viele gesagt, genug ist genug. Jetzt müssen wir uns dran machen, die Revolution von 89 endlich zu vollenden. Es gab so etwas wie eine Aufbruchsstimmung und auch nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten Fico und seines Innenministers. Es gab so ein Gefühl, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Spätestens bei den Parlamentswahlen wird dann das große Aufräumen beginnen. Die Parlamentswahlen finden ja in einer Woche statt. Und von dieser Stimmung ist nicht mehr so viel geblieben. Es ist im Moment sehr gemischt in der Slowakei.
Das heißt, die Leute sind eher resigniert oder haben Sie das Gefühl, dass sich wirklich was verändert jetzt?
Also die Gesellschaft ist, kann man sagen, erschöpft und müde und auch frustriert und viele sind auch richtig wütend und die haben inzwischen nicht nur mit den Parteien abgeschlossen, das ist das Gefährliche, sondern mit dem gesamten demokratischen politischen System, was sich auch im Wahlergebnis zeigen dürfte. Also Sie müssen sich vorstellen, diese ganzen Skandalgeschichten, die da jeden Tag in den Zeitungen stehen, rund um Marian Kočner zum Beispiel, der angeklagt ist, diesen Mord an dem Journalisten in Auftrag gegeben zu haben. Gut ein Dutzend Richter und Staatsanwälte sind inzwischen suspendiert, entlassen und mit Disziplinarverfahren belegt, weil sie Kočner in irgendeiner Weise zu Diensten waren oder ihre Ämter missbraucht haben. Und Kočner ist ja nun fast noch ein kleines Licht. Da denken die Leute natürlich, also wenn der da schon mit so vielen Leuten gemacht hat, mit seinem Netzwerk, wie werden das dann die großen Lichter wirklich gemacht haben? Und das ist natürlich sehr frustrierend.
Sie haben die Wahl nächste Woche ja schon angesprochen. Mit welchen Folgen ist da zu rechnen? Abfall der Regierungspartei ist mehr?
Also was jetzt klar zu sein scheint, ist, dass die jetzige Drei-Parteien-Regierung, die ja von der SMER geführt wird, keine Mehrheit mehr haben wird. Zum einen, weil die SMER stark verliert, in den Umfragen nur noch bei 17%. Und zum anderen, weil einer oder sogar ihre beiden Koalitionspartner unter 5% bleiben werden und rausfliegen. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine Summe von 6 demokratischen Oppositionsparteien. Die bringen aber auch keine regierungsfähige Mehrheit zustande. Wenn überhaupt, dann wäre die auch äußerst instabil. Und es ist auch noch gar nicht klar, wer von denen überhaupt ins Parlament kommt. Es bleiben dann noch die Rechtsextremisten von Marian Kotleba. Die werden deutlich dazugewinnen nach den Umfragen, 10-13%. Und mit denen will aber niemand was zu tun haben. Also es sieht ein bisschen aus wie in Thüringen. Wenn die Umfragen stimmen, dann ist eigentlich im Moment keine Regierungsmehrheit ohne Rechtsextremisten in Sicht.
Nach der Ermordung von Kuciak haben sich ja auch mehrere Parteien gegründet, die für eine saubere Politik stehen. Welche Chancen werden denen vorausgesagt?
Das sind zwei Parteien, die eine Allianz eingegangen sind, Progressive Slowakei und SPOLU, was gemeinsam heißt. Sie sind hoffnungsvoll gestartet, die kommen jetzt aber auch gerade mal nur noch auf 9-10% gemeinsam. Und dazu ist dann im Herbst noch eine dritte Partei gekommen, Für die Menschen, gegründet vom früheren Präsidenten Andrej Kiska. Die kommt auch nur auf etwa 10%. Das heißt, alle drei liberale, proeuropäische Parteien mit ähnlichem Profil, aber auch schon wieder arg zersplittert. Wer Protest wählen will, der wird woanders hingehen. Der geht entweder zu Kotleba, also den Faschisten, oder zu einer Protestpartei Olano. Die wird in den Umfragen derzeit mit 15% geführt. Die könnte sogar noch an das Meer vorbeigehen und die Wahlen gewinnen. Das wird auch kein reines Vergnügen werden. Der Gründer dieser Partei, Igor Matovic, der erinnert so ein bisschen an Pepe Grillo. Laut, direkt, vulgär und unberechenbar. Das wird kein Vergnügen sein, mit dem dann eine Regierung zu machen.
Lassen Sie noch ganz kurz über die juristische Aufarbeitung des Verbrechens sprechen. Wo steht der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter und die Hintermänner?
Der Haupttäter hat ja im ersten Verhandlungstag gestanden. Da geht es nur noch um das Strafmaß. Deshalb ist das Verfahren abgetrennt. Der Prozess wird Mitte März fortgesetzt gegen die drei verbliebenen Angeklagten. Und die Verhandlungstage sind bis Ende April festgelegt worden. Das heißt, mit einem Urteil ist nicht vor Mai zu rechnen.
Vor 2 Jahren wurden der slowakische Investigativjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte ermordet. Wie sich Gesellschaft und Politik seitdem verändert haben, habe ich mit unserem Korrespondenten Peter Lange gesprochen. Dankeschön. Viele europäische Airlines fliegen den Krisenstaat Venezuela längst nicht mehr an, in der Regel wegen der Sicherheitslage oder auch, weil die Nachfrage einfach weggebrochen ist. Dass die portugiesische Airline TAP Caracas seit dieser Woche nicht mehr ansteuert, das hat einen anderen Grund. Das Maduro-Regime hat TAP ein 3-monatiges Flugverbot erteilt, weil sich die portugiesische Airline in den Machtkampf in Venezuela eingemischt haben soll. Der konkrete Vorwurf: der Onkel des selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido soll auf einem TAP-Flug Sprengstoff nach Venezuela transportiert haben. In Portugal selbst hat das Flugverbot für Empörung gesorgt, auch weil eine große portugiesische Community in Venezuela lebt. Wie es um das Verhältnis Portugal-Venezuela abseits des aktuellen Konflikts steht, erklärt uns Oliver Neuroth.
Von der portugiesischen Insel Madeira aus ist Venezuela das nächstgelegene Land auf dem südamerikanischen Kontinent. Zwischen den beiden Küsten liegen zwar gut 5000 Kilometer, trotzdem haben sich in den vergangenen Jahrzehnten enge Verbindungen aufgebaut. Tausende Bewohner von Madeira zog es nach Venezuela, vor allem in den 50er und 60er Jahren. Ihre Insel war arm, das Land auf der anderen Seite des Atlantiks wirtschaftlich stark. Auch etliche Festlandportugiesen wagten den Schritt in die Ferne. Venezuela wurde für Portugal nach Brasilien zum zweitwichtigsten Immigrationsland in Südamerika. Heute leben rund 55.000 portugiesische Auswanderer in Venezuela. Dass sie nun nicht mehr problemlos zwischen Caracas und Lissabon reisen können, verärgert den portugiesischen Staatspräsidenten Rebelo de Sousa. Er verurteilt das Verbot der TAP-Flüge scharf. Das ist ungerecht und inakzeptabel. Aus unserer Sicht ist die Einstellung der Linie völlig unverständlich und muss verurteilt werden. Die venezolanische Regierung begründet den Stopp der Flüge mit einer Reise des selbsternannten Übergangspräsidenten Guaido. TAP hatte ihn nach Europa und nach Nordamerika geflogen. Guaidos Mission dort: Unterstützer finden, um Staatschef Maduro aus dem Amt zu drängen. Venezuelas Transportminister Abreu wirft der portugiesischen Airline vor, sie habe die Identität Guaidos auf dem Flug verschleiern wollen. Und an Bord des Flugzeuges sei auch Guaidos Onkel gewesen. Er habe sogar Sprengstoff ins Land schmuggeln wollen, behauptet der Minister. Unsere Staatskanzlei hat eine diplomatische Beschwerde bei den portugiesischen Behörden eingereicht. Außerdem setzen wir Strafmaßnahmen gegen die Fluggesellschaft TAP in Kraft. Je nachdem, zu welchem Ergebnis unsere Ermittlungen kommen, könnte das auch die dauerhafte Einstellung des Flugbetriebs bedeuten. Schon die 3-monatige Zwangspause trifft TAP hart. Die Fluggesellschaft spricht von einem schwerwiegenden Schritt für das Unternehmen, den man nicht nachvollziehen könne. TAP habe alle rechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt. Die Airline beziffert den erwarteten Schaden nicht, doch klar ist, dass es um viel Geld geht. Denn neben den vielen tausend Portugiesen, die in Venezuela ein besseres Leben gesucht haben, sind in den vergangenen Jahren auch etliche portugiesische Firmen in das südamerikanische Land gegangen. Kurz vor Ausbruch der Krise dort 2013 zog zum Beispiel der Baukonzern Lena einen spektakulären Großauftrag an Land. Er sollte 50.000 Häuser bauen, ganze Stadtviertel mit Sozialwohnungen. Der damalige sozialistische Ministerpräsident Portugals, Sócrates, hatte den Deal offenbar eingefädelt. Wegen Korruptionsvorwürfen wurde schließlich doch nichts draus. Sócrates soll sich auch für Geschäfte der portugiesischen Lebensmittelbranche in Venezuela stark gemacht haben. Für Schlagzeilen sorgte 2016 die Lieferung von 14.000 Tonnen Schweinshaxen aus Portugal. Doch der Deal funktionierte nur einmal. Im Jahr darauf wollte Venezuela nicht mehr zahlen. Maduro warf Portugal schließlich Sabotage vor, weil die Haxenlieferung ausblieb. Nur zwei Beispiele für die engen Verbindungen zwischen Portugal und Venezuela und für die Konflikte, die seit langer Zeit schwelen. Außenminister Santos Silva. Die portugiesische Regierung möchte in Venezuela dazu beitragen, den politischen Dialog zu erleichtern. Unser Ziel ist ein friedlicher Machtwechsel. Portugal gehört zu den mehr als 60 Ländern, die Interimspräsident Guaidó als Staatschef anerkannt haben. Das Land fordert einerseits den politischen Wechsel in Venezuela, will es sich andererseits nicht mit der aktuellen Regierung verscherzen, mit Blick auf das Schicksal der tausenden Portugiesen im Land. Das vorläufige Ende der Flüge zwischen beiden Ländern zeigt, das Regime in Caracas sitzt im Moment am längeren Hebel.
Eine verzwickte Lage. Oliver Neuroth war das über das Verhältnis zwischen Portugal und Venezuela. Wer davon träumt, Weltraumspezialist zu werden, plant seine Karriere in der Regel in Russland, China oder in den USA bei der NASA oder Elon Musk. Eher wenige junge Leute mit Weltraumambitionen denken an Luxemburg. Dabei gehört das kleine Land schon seit den 80ern zu den Satellitenpionieren in Europa und will sich im All weiter etablieren. Weil das allerdings wenige wissen und der Nachwuchs rar ist, hat Luxemburg kürzlich angefangen, seinen wissenschaftlichen Nachwuchs selbst auszubilden. Die Luxemburger Universität bietet Bachelor-Absolventen seit einem Jahr einen Space Master an. Drei Semester Weltraum und Unternehmertum und ein Praxissemester stehen auf dem Programm. Hier sollen die Fachkräfte der für Luxemburgs Zukunft im All ausgebildet werden. Unsere Reporterin Tonja Koch hat sich mit den angehenden Weltraumspezialisten getroffen.
Wir sind jetzt im Robotiklabor, also im Luna-Robotiklabor, wo man einen Raum gemacht hat, der eigentlich die Umgebung des Monds soll simulieren, indem er eben sehr dunkel ist, mit einem Licht, das die Sonne simuliert. Der Boden ist aus Sandgestein, was eben auch ähnliche Eigenschaften hat wie der Sand und der Boden auf dem Mond.
Dave van der Meer ist einer von 12 Masterstudenten der Fachrichtung Space an der Universität Luxemburg. Alles sei zwar noch nicht perfekt im Mondlabor auf dem Luxemburger Kirchberg, aber es ließe sich schon arbeiten zwischen den schwarz getünchten Wänden.
Für erste Teste sind die Voraussetzungen hier sehr gut. Also man braucht natürlich jemanden, der einen Roboter steuern kann und dann natürlich auch genug Kenntnisse hat über die Mondumgebung, dass es dunkel sein muss, dass man nicht dieselben Konditionen hat wie auf der Erde.
Zum Wintersemester hat die Universität den zweijährigen Space Master erstmals angeboten. Alle 20 Studienplätze konnten nicht besetzt werden. An mangelndem Interesse habe es jedoch nicht gelegen, lässt die Uni verlauten, sondern vielmehr an den hohen Zugangshürden.
They needed the best ones.
Sie brauchen halt die Besten,
sagt die russische Studentin Natalia Stepanova. Sie hat an der Technischen Universität in Novosibirsk Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Nachdem sie ihrem Lebenspartner ins Ausland gefolgt sei, habe sie einige Jahre im Finanzsektor gearbeitet, erzählt sie. Und jetzt, da sich die Chance mit dem Space Master Programm aufgetan habe, wolle sie es noch einmal wissen.
Actually, I didn't think that we are so deep, that we have so much opportunities.
Ich hatte in der Zwischenzeit ein wenig den Überblick verloren und dachte nicht, dass wir in der Raumfahrttechnik tatsächlich schon so weit sind, dass Mond- und Marserkundungen möglich sind, dass die Fortschritte so enorm sind.
Before I even didn't think that we are so far, that the progress is going to that direction.
Die amerikanische Geophysikerin Toni van Dam hat das Programm entwickelt. Ihr Ziel ist es nicht, wissenschaftliche Nachwuchskräfte auszubilden, sondern Weltraummanagerinnen und Manager zu formen, sagt die Professorin.
This actually has to do with giving the students the skills that are particular for Luxembourg.
Unser Programm ist darauf ausgerichtet, den Studierenden Fähigkeiten an die Hand zu geben, die sie speziell in Luxemburg auch anwenden können. Und dazu zählen innovatives Handeln, Gründungswissen, Entrepreneurship, wirtschaftliche und finanzielle Instrumentarien, damit sie ihre eigenen Start-ups gründen können. Gut möglich, dass wir damit vom Idealbild eines Luft- und Raumfahrttechnikers entfernt sind und auch von dem eines Schülers der Harvard Business School. Aber wir versuchen, beide Bereiche in diesem Masterprogramm miteinander zu verknüpfen und Ideen für den Markt zu entwickeln.
And they won't be experts in space, but they'll have enough information making connections between the two.
Dass es diesen Zukunftsmarkt gibt, das habe sich in Luxemburg längst herumgesprochen.
If you live in Luxembourg, you know how important space is for Luxembourg.
Wenn Sie in Luxemburg leben, dann wissen Sie, wie wichtig der Weltraum ist. Das Thema ist ständig, ob positiv oder negativ, in den Schlagzeilen. Und das Land heißt alle Unternehmen willkommen, die sich in diesem Sektor ausprobieren wollen.
Einer Studie der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zufolge werden in den nächsten 25 Jahren 300 Milliarden Euro in Weltraumtechnologien fließen. Noch in diesem Jahrzehnt sind gleich mehrere Mondlandungen geplant. Für all das braucht es qualifizierte Menschen und Material. Der Luxemburger Dave van der Meer hat an einer holländischen Universität Mechatronik mit Schwerpunkt Robotik studiert.
Ich persönlich würde lieber hier bleiben und einen Roboter auf den Mond schicken.
Nicht das technisch Machbare sei das Thema, sondern die Kosten, sagt der 24-Jährige.
Man geht jetzt nicht hin und versucht, irgendwie Gold aus dem Weltall auf die Erde zu bringen, sondern man versucht eben die Ressourcen, die man im Weltraum findet, wie Wasser oder Sauerstoff, diese im Weltraum zu benutzen, was wiederum sehr viel kostengünstiger ist, als jedes Mal Wasser und all die anderen Ressourcen von der Erde aus wegzuschicken. Das heißt, da ist jetzt der Hauptfokus von der Forschung. Die Technik ist nicht das Problem, sondern eher das Geld.
Aber auch die ethischen Aspekte des Machbaren spielen in Zusammenhang mit den Aktivitäten im Weltraum eine immer größere Rolle. Nicht nur Staaten, sondern zunehmend private Unternehmen sehen den Weltraum und seine Himmelskörper als lukratives Geschäftsfeld. Das werde nicht folgenlos bleiben, ist Natalia überzeugt.
Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Gewinne daraus und auch die Kosten gerecht verteilen. Denn der Weltraum muss ein Friedensprojekt bleiben. Er gehört allen Menschen. Und wir müssen für einen Interessenausgleich zwischen den Nationen sorgen.
Seit Jahren verfügt die Luxemburger Universität bereits über einen Lehrstuhl für Weltraumrecht. Es handelt sich um eine Stiftungsprofessur, die von der SES, dem Schwergewicht der luxemburgischen Satellitentechnik, finanziert wird. Die kleineren Unternehmen seien noch nicht in der Lage, sich in ähnlicher Weise zu beteiligen, sagt Tony van Damme. Aber das sei nur eine Frage der Zeit.
And we count on them. One of the things that they'll be doing for us that we can maybe trade off a little bit is that they'll be giving.
Wir zählen auf sie. Und über Praktika unserer Studenten in den kleinen Unternehmen ergibt sich die Möglichkeit, die Beziehungen zum beiderseitigen Nutzen zu vertiefen.
Wie alles im luxemburgischen Space-Programm ist auch der Masterstudiengang auf lange Sicht angelegt. Der Erfolg wird sich erst messen lassen, wenn die ersten Absolventen in ein paar Jahren ihren Platz in diesem Sektor gefunden haben.
Tonja Koch hat Luxemburgs Weltraumnachwuchskräfte getroffen. Und mehr zu Luxemburgs Ambitionen in der Weltraumtechnik gibt's morgen in unserer Sendung Gesicht Europas ab 11.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Das war's von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.